Bremen Plus. Pop-up mit Ben Bukes.
Ja, ich würde sagen, die Woche ist gerettet. Gestern wurde bekannt gegeben, es wird ein zweiter Teil von Downton Abbey Movie gedreht, also ein zweiter großer Kinofilm. Das ist doch schon mal eine sehr gute Nachricht. Es werden wieder die üblichen verdächtigen Schauspieler dabei sein, also tolle Stars wie Hugh Bonneville, Michelle Dockery oder Laura Carmichael oder auch Jim Carter. Und auch ein paar neue Schauspieler werden dieses Team ergänzen. Aber die noch viel bessere Nachricht an dem Ganzen ist ja eigentlich, dass Maggie Smith auch wieder dabei sein wird. Die ist ja schon 86 und man war sich nicht so ganz sicher, weil ihre Rolle, also Violet Crawley im letzten Kinofilm, also im ersten Kinofilm, ja gesagt hat, dass sie eventuell schwer krank ist und vielleicht nicht mehr so lange zu leben hat. Aber die Nachricht ist, sie ist wieder dabei und dann bin ich mal sehr gespannt, warum sie denn jetzt wieder dabei ist, was da der Dreh ist, ob das eine Fehldiagnose war oder was da los war. Wir sind sehr gespannt. Weihnachten kommt der Film in die Kinos und die Dreharbeiten laufen schon. Damit ist ja jetzt schon mal gute Stimmung da.
Bremen Plus. Pop-up.
Es gibt neue Musik von Kurt Cobain und Amy Winehouse. Ja, wer jetzt ein bisschen die Stirn gerunzelt hat, der hat recht. Die beiden sind ja leider schon tot. Aber wenn man diese Musik hier hört, dann könnte man doch meinen, der Song sei von Nirvana. Ja, nun ist dieser Song aber nicht von Nirvana geschrieben, sondern von künstlicher Intelligenz. Das Projekt heißt Lost Tapes of the 27 Club und da sind neue Songs von vier Künstlern entstanden, die mit 27 Jahren gestorben sind, nämlich Jimi Hendrix, Jim Morrison, Amy Winehouse und eben Kurt Cobain mit Nirvana. Dahinter steckt die kanadische Organisation Over the Bridge, die setzt sich für psychische Gesundheit in der Musikbranche ein, wo ja bekanntlich viel zu viele an Depressionen und Suchtkrankheiten leiden. Diese Organisation hat künstliche Intelligenz jetzt eben mit ganz vielen Songs dieser eben genannten Künstler gefüttert und dann haben Algorithmen daraus so Muster erkannt, wie die Songs so aufgebaut sind und diese neuen Songs, die wir jetzt da haben, eben quasi berechnet. Aber keine Sorge, das war für die künstliche Intelligenz jetzt auch nicht so leicht, wie das sich erstmal anhört. Das Ganze hat ein Jahr gedauert, diese Songs zu schreiben und die Produktion dann auch nochmal ein halbes Jahr. Das geht ja sonst eigentlich deutlich schneller. Also die künstliche Intelligenz hatte da schon ordentlich Unterstützungsbedarf. Das ist ja auch eine gute Nachricht. Also die KI wird nicht so bald ein guter Ersatz für menschliche Kreativität sein. Und man muss dazu sagen, die Stimmen, die sind schon auch echt. Das ist nicht computergemacht. Das sind Sänger aus Coverbands von diesen Sängern. Nur die Instrumente, die man da hört, die sind schon computergemacht. Die sind von der künstlichen Intelligenz. Auf jeden Fall klingt diese Musik gut. Auch hier bei diesem vermeintlichen Amy Winehouse-Song.
Well, you know, I got no idea. I got nothing to say. It's all wrong.
Ja, also diesen Song live performt von Amy Winehouse stelle ich mir schon gut vor. Das ist ja leider nicht mehr möglich, aber auf jeden Fall bleiben ja ihre echten Songs für immer. Hier ist jetzt einer von ihr, Amy Winehouse, Tears Dry on Their Own.
Bremen Plus. Pop-up.
Schon so mancher Schauspieler ist in einer Rolle als Arzt berühmt geworden. Ja, George Clooney zum Beispiel wurde als Kinderarzt im Emergency Room zum Star, Florian David Fitz als Oberarzt in Doctor's Diary. Unzählige Serienärzte und Ärztinnen praktizieren weltweit vor Fernsehpublikum. Im ZDF startet Anfang April sogar nochmal eine neue Krankenhausserie, Dr. Balus. Und in der Mediathek kann man sich derzeit die komplette Schwarzwaldklinik anschauen. Was macht dieses Genre überhaupt so erfolgreich? Damit hat sich Bremen Plus Reporterin Walli Müller mal beschäftigt, und zwar mit dem Heldenstatus von Professor Brinkmann und Co.
Um die 25 Millionen schauten Mitte der 80er Jahre zu, wenn Professor Brinkmann in der Schwarzwaldklinik seine fachliche und menschliche Kompetenz unter Beweis stellte. Er ist der Prototyp des Serienchefarztes, empathisch, gütig, humorvoll und so weise.
Ein guter Arzt zweifelt immer ein bisschen, vor allem an sich selbst.
Inzwischen sitzen nicht mehr alle vor einer, sondern jeder vor seiner eigenen Lieblingsarztserie. Nele liebt Bettys Diagnose und Dr. Klein, Tim den Bergdoktor und In aller Freundschaft.
Also Arztserien gucke ich gerne, zum einen wegen der verrückten und dramatischen Diagnosen.
Sturz aus 2 Metern Höhe auf ein Vordach, Verdacht auf stumpfes Thoraxtrauma, Intubation vor Ort, Becken stabil.
Aber auch, weil man einen Einblick in das Privatleben der Ärzte bekommt.
Ich bin ja selbst als Arzt tätig und sage dann immer zu Hause Fortbildung, guck's am liebsten mit anderen zusammen, weil ich dann angeben kann, dass ich die Krankheitsbilder erkenne, weil die natürlich meist wie im Lehrbuch sind.
Die Leukozyten und Fibroblastenkulturen zeigen die typische fehlende Aktivität der Sphingomyelinase.
Klare Anzeichen für Morbus Niemann-Pick Typ A oder B.
So soapig das wer nun wieder mit wem in der Klinik sein mag, beim medizinischen Fachchinesisch wird in guten Krankenhausserien auf maximale Korrektheit geachtet, versichert Franka Bauer. Sie ist als MDR-Redakteurin zuständig für In aller Freundschaft.
Also da sind wir auch wirklich ganz, ganz hinterher und haben medizinische Beraterinnen, Ärzte, Schwestern auch am Set, also nicht nur schon in der Buchentwicklung, sondern natürlich den ganzen Prozess begleitend, weil natürlich muss das alles Hand und Fuß haben.
Den ein oder anderen kleinen Kunstfehler entdecken dann nur noch Experten wie Tim mit eigener Urologenpraxis.
Weil In aller Freundschaft hat mich jahrelang gefreut, dass ein urologisches Röntgenbild im Trailer falsch rumhing. Das wurde dann aber irgendwann mal geändert. Und sonst gibt es halt immer wieder Kleinigkeiten. Aber insgesamt sind die nicht so schlecht beraten, finde ich.
Seit bald 23 Jahren läuft In aller Freundschaft im ersten, inzwischen mit zwei Ablegern. Weil die Redaktion einen engen Kontakt zu den Fans pflegt, weiß Franka Bauer ziemlich genau, was dem Publikum am Genre gefällt.
Das Spannendste ist natürlich, dass wir Wunschträume erfüllen, glaube ich, weil wir eben unsere Menschen in der Serie auf Augenhöhe behandeln und die Patienten werden eben von Ärztinnen und von Pflegern ernst genommen mit ihren Sorgen und Problemen. Und das ist natürlich schon so ein Wunschtraum, weil in welcher realen Klinik passiert es natürlich so? Also das erzählen wir schon auch eine sehr schöne, heile Welt, die jetzt nicht immer, fürchte ich, da draußen so real ist.
Das Geheimnis der Arztserie ist also, dass hier die Besseren, die idealen Mediziner und Medizinerinnen im Einsatz sind. Wahre Engel in Weiß, die Sätze sagen wie:
Ich kann mir wirklich vorstellen, wie schwer das für Sie ist.
Oder:
Wir sind alle immer für Sie da.
Nun hat die Sachsenklinik in der Serie ja auch nicht mit einer überbelegten Intensivstation zu kämpfen, wie reale Krankenhäuser zuletzt. Die neue Staffel der US-Serie Grey's Anatomy arbeitet gezielt das Drama der Corona-Pandemie auf. Bei In aller Freundschaft wird es auf absehbare Zeit keine Covid-Patienten geben. Aus gutem Grund, wie Redakteurin Franka Bauer erklärt.
Was wir jetzt gerade plotten, heißt es so, oder entwickeln an Geschichten, das wird frühestens Anfang, Mitte nächsten Jahres gesendet. So lange sind bei uns die Abläufe und unter diesem Aspekt ist es natürlich dann schwierig, vorauszuschauen, weil wir haben natürlich alle keine Glaskugeln. Wie entwickeln sich bestimmte Geschichten? In der Medizin geht es ja schnell. Also allein diese Impfherstellung, das ist ja der Wahnsinn. Also ich weiß nicht, wenn wir vor einem Jahr gesprochen hätten, hätte ja auch niemand ahnen können, dass das alles so schnell und rasant sich in welche Richtung auch immer entwickelt.
Außerdem liegt die heilsame Wirkung der Arztserie doch eher in ihrem unterhaltsamen Charakter. So ist wenigstens hier Verlass auf einen Inzidenzwert von null und stets erfolgsversprechende Maßnahmen.
Ja, das ist wahrscheinlich nur eine Zerrung, aber vorsichtshalber sollten wir mal röntgen.
Die aktuellen Folgen von In aller Freundschaft finden sich in der ARD Mediathek und die neue Serie Dr. Balus steht seit dem 1. April in der ZDF Mediathek bereits. Und Walli Müller war das eben über Arztserien und warum die so erfolgreich sind.
Bremen Plus. Bremen Plus.
So hat sich der Vatikan das bestimmt nicht vorgestellt. Neulich kam ja aus Rom die klare Ansage, kein Segen für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Viele deutsche Gemeinden haben dazu aber nicht nur Ja und Amen gesagt, sondern dagegen offen protestiert. Hier bei meiner Gemeinde in Bremen zum Beispiel wurde ein Regenbogen mit Kreide auf den Vorplatz gemalt und viele andere Kirchen in Deutschland haben ähnliche Zeichen gesetzt, also zum Beispiel die Regenbogenfahne gehisst. Auch in Öventrop im Sauerland, da hat die katholische Kirche eine LGBTQ-Fahne aufgehängt. Das erzähle ich, weil das die Heimat des Literaturwissenschaftlers Peter August Kessler ist. Der hat sich als schwuler Mann sehr darüber gefreut und dazu ein Video auf YouTube gepostet. Hallo Peter.
Hallo.
Was hast du in dem Moment gedacht, als du gesehen hast, die Regenbogenfahne hängt an der Kirche in Öventrop?
Ja, ich habe das ja über Facebook, über so eine Facebook-Gruppe, habe ich das ja gesehen, dieses Foto, und ich war einfach berührt. Wahnsinnig berührt, weil ich lebe ja in München seit 30 Jahren, also 600 Kilometer weg vom Sauerland, und das hat mich sehr gefreut und habe mich dann entschlossen, da einen Kommentar drunter zu schreiben als schwuler Mann. Und das wurde sehr oft geteilt und sehr oft positiv kommentiert. Und dann habe ich mich entschlossen, da meine persönliche Videobotschaft auf YouTube zu stellen, was dann auch auf Facebook dann, was habe ich dann auch geteilt, sehr, sehr viele positive Reaktionen ausgelöst hat.
Jetzt hast du schon gesagt, du lebst seit mehr als 30 Jahren in München und bist auch aus der Kirche ausgetreten. Warum hat dir das trotzdem so viel bedeutet?
Ja, weil es so meine Heimat ist. Öventrop ist meine Heimat. Und weil ich mich mit dem Kirchenaustritt auch ein bisschen schwer getan habe, das ist ja noch gar nicht so lange her, das ist so 3-4 Jahre her. Und ich habe da gemerkt, da ist irgendeine Wunde, die noch nicht geschlossen ist. Und weil das Schwulsein in meiner Jugend im Sauerland in den 80er Jahren auch nicht einfach war. Und weil es nicht irgendeine Kirche ist, sondern halt die Kirche mitten im Ort, die auch mein Urgroßvater gebaut hat. Also wir waren da sehr tief verwurzelt immer an dem Ort und wir haben eine Bauunternehmung und wir 125 Jahre lang und wir haben sehr viel Kirchen und Klöster gebaut, unter anderem eben auch diese Heimatkirche.
Du sprichst ja jetzt in deinem Video davon, wie viel leichter man es heute hat als homosexueller Mensch, weil man eben auch Vorbilder hat und es gibt insgesamt viel mehr Toleranz und Offenheit. Was hat es damals konkret für dich bedeutet, als du gemerkt hast, dass du schwul bist?
Ja, das war ein großes Fragezeichen. Ich konnte es überhaupt nicht einordnen. Ich habe halt gemerkt, da ist irgendwas. Ich fühle mich zu Männern hingezogen. Aber ich wusste im Grunde nicht, was das ist. Und es gab einfach keine Vorbilder, weder im Ort noch in den Medien. Und wenn es welche gab, also wenn es Leute gab, die öffentlich waren, war das entweder ein Skandal oder es war pervers oder es war lächerlich. Und das war wahnsinnig schwierig, damit umzugehen. Also das war so ein ganz diffuses, komisches Gefühl. Ich habe da was, was keiner wissen darf und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll.
Und die Situation wurde damals tatsächlich so schwierig, dass du sogar darüber nachgedacht hast, dich umzubringen, sagst du in dem Video.
Ja, war natürlich auch so der Pubertät überhaupt und dann war natürlich der Druck, Abiturprüfungen und so weiter und ich habe da immer drüber nachgedacht.
Aber
ich habe da so einen Abschiedsbrief geschrieben.
Boah, aber das zeigt ja, wie schwierig das Thema wirklich damals noch war, was das für ein Unterschied auch ist zu heute.
Auf jeden Fall. Ich konnte mich ja auch nirgendwo richtig hinwenden. Wo hätte ich mich hinwenden sollen? Es gab auch kein Internet, das muss man ja auch mal sagen. Ne? Es war einfach, es war so, ich fühlte mich so unsichtbar, so alleingelassen damit.
Wie waren denn jetzt die Reaktionen auf dein Video, das du gepostet hast, aus deiner Heimat?
Also das war grundlegend positiv. Also das hat sehr viel Furore gemacht, positiv. Das ist von dem Bürgermeister der Stadt Arnsberg, also Öfentrop gehört zur Stadt Arnsberg, positiv kommentiert worden. Meine Verwandten im Sauerland, also meine Eltern leben ja nicht mehr, meine Verwandten im Sauerland sind angerufen worden, von verschiedenen Leuten darauf angesprochen worden. Es haben sich Leute gemeldet bei mir, die mich kennen. Ich habe viele Freundschaftsanfragen auf Facebook bekommen. Ich habe viele Leute jetzt plötzlich, die mich ansprechen, die selber schwul oder lesbisch sind im Sauerland. Ich habe eine Mutter, die sich gemeldet hat. Der Sohn ist trans, der war vorher ein Mädchen. Also das hat unheimlich viel ausgelöst. Und ich bin ja an die Zeitung herangetreten, an die Lokalpresse, an die Westfalenpost. Und die haben auch nochmal eine ganzseitige ein Interview mit mir da gegeben. Und da gab es dann nochmal eine Welle an positiven Reaktionen.
Ja, und es ist auch so, dass vor Ort in den Gemeinden jetzt Unterschriften gesammelt werden für die Segnung für alle, oder?
Ja, der Pastoralverbund Arnsberg hat die Fahne ja auch an verschiedenen Kirchen gehisst. Fand ich auch sehr gut, dass er das für alle Menschen hisst, unter anderem eben auch für Schwule und Lesben. Ja, das ist ja auch dieses Symbol Noah und der Bund Gottes, aber auch eben für Schwule, Lesben, Trans, also alle sexuellen Orientierungen. Und diese Unterschriften, das weiß ich von Leuten vor Ort, die werden sehr, sehr positiv aufgenommen.
Jetzt sieht
die Kirche hat sich übrigens auch gemeldet, also der Pastoralverbund Arnsberg, die haben sich auch gemeldet und gesagt, dass sie sehr berührt waren über dieses Video.
Jetzt sieht man an deiner Geschichte, das war früher wirklich nochmal eine ganz andere Nummer, wenn man gemerkt hat, man ist schwul oder lesbisch oder ja eine sonstige Form von nicht straight quasi.
Ja.
Jetzt sagst du aber trotzdem in deinem Video, dass es diese Diskriminierung auch heute noch gibt. Machen solche Entwicklungen wie diese, die du gerade geschildert hast, auch dich denn optimistisch, dass die Gesellschaft da auf einem guten Weg ist?
Also auf einem guten Weg auf jeden Fall. Also das denke ich auch, was im Sauerland alles möglich ist. Diskriminierung wollte ich nur sagen, ich war auch mal Lehrer hier in München von 2007 bis 2014 an einer Art Realschule, das war eine Wirtschaftsschule, Art Realschule, also da war das Thema schwuler Lehrer überhaupt nicht lustig. Also könnte da zwar einige Anekdoten erzählen, aber das war immer wieder ein negatives Thema, immer. Und aber heute denke ich, die Gesellschaft ist viel weiter, aber es braucht trotzdem Öffentlichkeit. Öffentlichkeit wie zum Beispiel diese Schauspieler jetzt, Act Out, die sich da geoutet haben und auch um zu zeigen, deswegen habe ich das Video auch gemacht, dass der Weg dahin ja einfach auch schwer erkämpft ist und dass wir etwas erreicht haben, aber was auch sehr fragil ist. Das kann ja auch wieder, das Pendel kann ja auch wieder in die andere Richtung zurückgehen.
Die Regenbogenfahne hängt an der katholischen Kirche in Öventrop im Sauerland. Ein ganz wichtiges Signal für Peter August Kessler. Vielen Dank für das Gespräch hier auf Bremen Plus.
Ja, ich sag auch Dankeschön.
Grüße nach München. Tschüss.
Ja, ciao.
Bremen Plus. Pop-up.
Es ist der Traum aller Profifußballer und Fußballerinnen, eines Tages im Nationaltrikot für ihr Land zu spielen. Beim deutschen Trikot ist da vorne auf der Brust der Schwarze Adler drauf. Und Schwarze Adler, so heißt auch ein Dokumentarfilm, der seit ein paar Tagen bei Amazon Prime Video zu sehen ist. Da geht es um deutsche Nationalspieler, die lange Zeit einen Exotenstatus hatten, wegen ihrer schwarzen Hautfarbe. Erwin Kostede war 1974 der erste afrodeutsche Spieler in der Nationalmannschaft. Damals noch bestaunt wie eine Zirkus. Sensation. Da fühlte er sich dann gleich wieder erinnert an seine Kindheit, in der er auch nie richtig dazugehört hat.
Ich habe auch Kernseife genommen und habe mich gewaschen. 3-4 Stunden lang. Ne? Dass meine Haut abhält sich irgendwie so und so, aber ich wurde nicht weißer.
14 schwarze Fußballerinnen und Fußballer wurden für den Film interviewt. Und was sie zu erzählen haben, ist zum Teil wirklich erschütternd. Jahrzehntelang war es in den Stadien ja üblich, dass von den Rängen rassistische Sprechchöre oder Affenlaute kamen, wenn ein schwarzer Spieler Ballkontakt hatte. Besonders fertig gemacht hat diese Anfeindung Gerald Asamoah, nachdem er 2006 bei der WM in Deutschland noch von den Fans bejubelt worden war.
Das Spiel war in Rostock, ein Rostock-Pokalspiel gegen Rostock 2. Da wurde ich halt rassistisch angegriffen, bezüglich bei jedem Ballkontakt gab es ja diesen Affenlaute daraus. Und bei jedem Ballkontakt, es war halt schlimm, wo du einfach gemerkt hast, da sind eine Gruppierung, die gekommen sind, nur für dich. Wie fühlt man sich? Das kann man gar nicht erklären. Weil es ist einfach, du fühlst einfach leer, leer, allein in einem Stadion, wo du das Gefühl hast, alle sind gegen dich.
Ja, es ist wirklich beschämend, was große SpielerInnen wie Jimmy Hartwig, Sherry Reeves oder Patrick Ovomoyela in deutschen Stadien da erlebt haben. Der Film ist aber auch hoffnungsvoll, denn am Beispiel des Fußballs zeigt sich ja sehr gut, wie die deutsche Gesellschaft langsam auch toleranter und diverser geworden ist. Der junge Werder Bremen-Profi Jean-Manuel Mbom zum Beispiel, der hat es heute, wie er findet, viel leichter als seine Vorgänger.
Ich denke, dass wir schon einen weiten Weg gegangen sind. Mein Leben ist schon ganz anders als das Leben von einer schwarzen Person früher.
Schwarze Adler ist nicht nur für Fußballfans ein sehenswerter Film. Aktuell braucht man, um ihn zu sehen, noch ein Amazon Prime-Abo. Aber am 18. Juni, das schon mal vormerken, gibt es dann die Free-TV-Premiere im ZDF. Also schon mal eintragen, das lohnt sich wirklich.
Bremen Plus. Pop-up.
Es ist 7:05 und damit neigen wir uns schon so langsam wieder dem Ende zu mit dem heutigen Pop-Up. Mir hat's viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch. Und das nächste Pop-Up, das gibt's dann am 4. Mai. Hört fleißig den Podcast bis zum nächsten Pop-Up. Also das gibt alles auf Spotify, was ihr verpasst habt. Einen schönen Abend wünscht Ben Bukes. Bis bald. Ciao.
Bremen Plus. Bremen Plus.